D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Uli Kunz taucht gerne mal ab, und zwar da, wo es besonders spannend ist, unter Wasser. Uli ist Meeresbiologe, Forschungstaucher, Fotograf, was eine ganze Menge ist für so eine einzige Person. Und er ist zu Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag. Moin Uli.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ich habe mich so gefragt, was machst du, wenn auf einer Party dich jemand fragt, so, was machst du so beruflich, was sagst du dann?
Ich bin in meinem Büro selten allein. Ich bin immer mit einem Team unterwegs und das Büro steht immer sehr häufig unter Wasser und wir versuchen, den Wasserschaden zu kontrollieren und dabei viel Spaß zu haben.
Klingt nach einer ganz guten Erklärung. Ist die Frage, ob es dann irgendwer ernst nimmt, ne?
Aber ja, aber das ist ja auf einer Party eigentlich nie so entscheidend.
Hast du recht. Gibt es irgendeinen Bereich, der dir besonders wichtig ist bei dem allem, was du so tust?
Ein Bereich, der mir wichtig ist? Naja, gut, der Bereich, der mir wirklich ans Herz gewachsen ist, ist einfach der Ozean. Das ist tatsächlich der Bereich, der mir wichtig ist. Und da versuche ich eben möglichst viel in diesem Ozean Zeit zu verbringen. Und ich habe das Glück, dass ich eben mein Hobby zum Beruf gemacht habe und nicht nur als Taucher arbeite, sondern eben auch mit der Meeresbiologie noch eine gute Ergänzung gefunden habe, weil ich weiß nämlich mittlerweile so ein bisschen was darüber, was da unten alles kreucht und fleucht. Und dadurch macht es mir noch viel mehr Spaß. Und wenn ich dann auch meine Kamera dabei habe, dann ist eigentlich alles gut. Dann kann ich nämlich auch noch diese schönen Bilder mit nach Hause bringen von diesen wundervollen Lebewesen, die es da unten in der Tiefe gibt.
Wie viele Tage im Jahr lebst du so unter Wasser?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe irgendwas wahrscheinlich um die 2000 Tauchgänge. Ich habe sie gar nicht mehr so genau gezählt.
Okay.
Wenn du jetzt überlegst, dass jeder ungefähr eine Stunde dauert, vielleicht ab und zu mal ein bisschen länger. Also ein paar Wochen kommt man wahrscheinlich schon am Stück. Aber ich glaube, das wäre dann auch irgendwann ja nicht unbedingt langweilig, es wäre schon spannend. Nur leider sind wir Menschen nicht fürs Tauchen gemacht. Mhm. Und wir müssen dann immer wieder nach einer gewissen Zeit auftauchen und unsere Flaschen auffüllen und vor allen Dingen uns mal wieder aufwärmen unter einer heißen Dusche.
Wäre das so ein Traum von dir? So
eine heiße Dusche?
Eine heiße Dusche generell? Nein. So unter Wasser leben zu können, also überleben zu können. Du hast ja gesagt, wir sind nicht fürs Tauchen gemacht. Das heißt, es gibt ja nur so Behilfsmittel. Es gibt ja immer mal wieder so Filme, wo so Menschen unter Wasser haben, so mit Kiemen und so weiter. Wäre das so ein Traum, einfach mal frei unter Wasser sein?
Ah, das würde ich sofort machen. Also da müssten natürlich auch noch alle meine Freunde und Verwandten und Bekannten und so mit auch unter Wasser leben, damit ich denen das auch zeigen kann und damit man nicht komplett den Anschluss an die Oberfläche verliert. Mhm. Aber das wäre für eine gewisse Zeit mal unglaublich reizvoll. Also so wie die Fische durchs Wasser schweben oder wie die Wale einfach mal in unglaubliche Tiefen abtauchen und da zu sehen, was es da unten gibt. Ach, das wäre grandios.
Da ist auch noch eine Menge tatsächlich so wirklich in den Tiefen, wo noch niemand war, ne? Was noch gar nicht so richtig erforscht ist, weil man da nicht so richtig gut hinkommt. Ne?
Du musst dir vorstellen, der Bereich in der Tiefsee, der bekannt ist, den man wirklich mal auf irgendwie einem Foto oder einer Kamera gesehen hat, der ist vielleicht so groß wie ein, zwei Fußballplätze vielleicht ein bisschen größer. Und das in Anbetracht der Tatsache, dass die Tiefsee der allergrößte Lebensraum auf der Erde ist. Ich meine, die Meere bedecken 71-72% unserer Erdoberfläche und allein von diesen Meeren sind halt noch unglaublich große Teile Tiefsee und Tiefseeboden. Und was da unten lebt, da hat man tatsächlich nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz überhaupt erst entdeckt.
Das heißt, da könnte noch eine ganze Menge Unbekanntes tatsächlich auf einen zukommen, was man so da gar nicht erwarten würde?
Oh ja, da wird vor allen Dingen noch jede Menge Unerwartetes auf einen zukommen. Die Menschen fangen ja erst gerade jetzt an, seit ein paar Jahrzehnten die Tiefsee zu erkunden. Aber selbst in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, finden wir schon im Flachwasser immer wieder neue Tiere, neue Arten und Gattungen. Und die Wissenschaftler haben dann natürlich alle Hände voll zu tun, um dem hinterherzukommen, um da wirklich Herr zu werden dieses Rieseninventars, was es da in den Meeren gibt.
Wirst du das noch erleben, dass die Tiefsee vielleicht irgendwann mal komplett erforscht ist oder dass man wirklich tatsächlich mal ein bisschen weiter runterkommt oder sind da gerade die technischen Möglichkeiten schon am Ende?
Nee, die technischen Möglichkeiten sind noch nicht am Ende. Also der tiefste Tauchgang wurde ja schon 1961 gemacht, bis in den Marianengraben hinein. Das wissen ja auch die wenigsten Menschen, dass da tatsächlich schon Menschen unten waren in einem gewaltigen U-Boot. Das Problem ist in der Tiefsee, dass es da natürlich im Moment große Bestrebungen gibt, auch die Rohstoffe dort auszubeuten. Also das fängt mit dem Erdöl und Erdgas natürlich an. Aber das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis das vielleicht sicher abläuft oder bis man das komplett einstellt, weil man eben aus anderen Quellen Energie gewinnen kann. Weil das, was in der Tiefsee gerade passiert, siehe im Golf von Mexiko, das sind halt wirklich große Umweltkatastrophen, die da hervorgerufen werden und das muss eingestellt werden, dass man das Meer mal wirklich schützt, weil das einfach der größte Lebensraum ist auf unserer Erde.
Was fasziniert dich denn so an diesem Medium Wasser, an dieser Welt?
Also unter Wasser ist erstmal natürlich alles andere oder alles anders wie an der Oberfläche natürlich. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, aber trotzdem können wir da eine gewisse Zeit unter Wasser verbringen mit der entsprechenden Technik. Und wenn du da unter Wasser wirklich deine Arme ausbreitest und mal so ein bisschen durch die Gegend fliegst, das ist ein wunderschönes Gefühl. Da vergisst man alles, was an der Oberfläche war oder noch sein wird. Man lebt da im Hier und Jetzt in der Gegenwart und das eben so lange, bis der Tauchgang vorbei ist.
Ist das immer schon so gewesen bei dir oder wann oder wie hat das mit dir und dem Wasser angefangen?
Das kommt wahrscheinlich durch meinen Vater, der mich zum Schnorcheln gebracht hat und der eben ein begeisterter Biologe ist. Der ist eigentlich eher so ein bisschen spezialisiert auf Käfer, also auf Landtiere. Mhm. Aber er hat mir natürlich früher die Bücher gegeben von Jacques Cousteau und von Hans Haß. Die habe ich alle verschlungen und habe mir irgendwann gesagt, das finde ich ja ganz nett, was sie da machen. Vielleicht kann ich da ja auch ein bisschen in deren Fußstapfen treten. Und habe dann angefangen, tauchen zu lernen und dann den Forschungstaucher noch gemacht in meinem Studium, habe dann Meeresbiologie studiert. Und jetzt begleite ich einfach seit vielen Jahren Expeditionen und versuche das Beste daraus zu machen und möglichst viel von diesen Geheimnissen in der Unterwasserwelt zu entdecken.
Stimmt das, dass du eine ziemlich unheimliche Begegnung gehabt hast, als du das erste Mal deinen Kopf unter Wasser gesteckt hast?
Ja, an den Hecht kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Also mein erster Tauchgang war vermutlich eine Riesenkatastrophe. Ich bin ins Wasser reingegangen und in meiner Erinnerung kam da ein riesiges Monster auf mich zu, wahrscheinlich irgendwie 1,5-2 Meter lang. Mhm. Aber ich war damals natürlich auch noch kleiner und dieser kleine Hecht hat wahrscheinlich sich genauso erschrocken und ist davon gestoben. Und ich bin an meinem Vater vorbei aus dem Wasser gerannt und habe gesagt, du Papa, schön und gut, aber jetzt muss ich erstmal zurück in die Badewanne und da noch ein bisschen trainieren und dann können wir das gerne später normal machen.
Wie alt bist du da gewesen, weißt du das noch?
Ich glaube 7 Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Müsste ich nochmal meine Mutter fragen, vielleicht erinnert sie sich auch noch an diesen Tauchgang.
Oder ins Tagebuch schauen.
Legendär.
Mit 14 hast du dann deinen ersten Tauchschein gemacht, ne?
Genau.
Wo taucht man dann da so, wenn man das so hobbymäßig macht?
Also man muss ja dazu wissen, dass ich aus Baden-Württemberg komme und da ist das Meer natürlich weit, weit weg. Und
stimmt.
Die ganzen Geschichten von Jacques Cousteau und Hans Haß eben auch. Da bei uns gibt es dann so Baggerseen und die sind genauso wie sie heißen. Also ein See, da wird gebaggert, die Sicht ist meistens schlecht und so richtig viel Leben tut er auch nicht.
Klingt aber das irgendwie ist langweilig.
Aber das ist für so einen kleinen Jungen völlig, völlig schnurzegal. Mhm. Der findet es unglaublich spannend und der kleine Junge war ich und da war mein erster Tauchgang. Ich habe mir den Hintern abgefroren und als ich wieder rausgekommen bin, war ich mir sicher, okay, der Unterwasserwelt bin ich verfallen, da bleibe ich nur eine Weile drin.
Und das war auch so schon der Moment, so als Jugendlicher, wo du gesagt hast, das ist nicht nur ein Hobby, das ist vielleicht auch irgendwas, was ich irgendwie versuchen will, beruflich zu machen?
Ja, durchaus. Also diese Träume gab es immer. Ich habe dann aber erstmal angefangen, Medizin zu studieren ein Jahr. Mhm. Und dann bin ich eben gewechselt von einem Organismus, also von den Menschen, auf ganz viele Lebewesen, auf Tiere und Pflanzen, die es im Meer gibt. Und bin dafür nach Kiel gegangen, in die Stadt am Meer, weil es damals eben das große Institut dort gab, das es ja heute auch noch in weiterer Form gibt. Und dort habe ich dann studiert. Und habe gesagt, gut, Meeresbiologie, das macht mir Spaß, das kann ich. Ich kann auch noch tauchen und kann die Sachen verbinden und eben auch noch mit meiner Kamera Bilder nach oben bringen, die das Ganze sehr gut beschreiben und wo ich dann eben auch wirklich Aufmerksamkeit erzeugen kann für diese riesige Welt.
In Kiel hast du studiert und in Schweden auch, ne?
Genau, in Schweden habe ich meine Diplomarbeit gemacht. Damals gab es ja noch das Diplom, das wird ja heute wahrscheinlich völlig verpönt. Heute gibt es den Bachelor und den Master. Aber damals konnte ich wirklich ganz viel neben dem Studium noch machen. Also einerseits natürlich das Tauchen, aber andererseits eben auch meine fotografische Leidenschaft ausleben und noch viele Kurse neben meinem normalen Studium.
Das hast du gerade schon gesagt, während des Studiums hast du auch so ein bisschen schon fotografiert. Also das ist schon auch eine Leidenschaft gewesen oder zumindest ein Hobby, aber dann eher im Trockenen am Anfang oder wie?
Mein Vater hat mir, als ich zum Studium nach Kiel gegangen bin, hat er mir eine uralte Spiegelreflex in die Hand gedrückt, so ein altes silbernes Teil mit Film und ohne Batterie und so. Und er hat gesagt, hier, wenn du mal ordentlich was lernen willst, dann nimm die Kiste und wenn du die beherrschen kannst, dann kannst du alles beherrschen. Und dann habe ich das gelernt, war völlig autodidaktisch, habe mir Schwarz-Weiß-Fotografie beigebracht, habe Kurse belegt in allen möglichen Seminaren.
Auch so mit selber entwickeln und so?
Ja, total spannend. Ich bin ja jetzt schon, ich bin ja schon gehobenen Alters, könnte man sagen.
Ja.
Und damals gab es eben noch diese analoge Fotografie. Ich weiß gar nicht, ob die Hörer von heute das noch kennen. Da entwickelt man so Bilder und man sitzt im Labor stundenlang die ganze Nacht und irgendwann kommt dann ein Bild raus, was man dann meistens wegschmeißt und dann nochmal entwickelt.
Ja.
Ich glaube, da habe ich gelernt, mit Frust umzugehen in diesem Studio. Das hilft mir auch heutzutage im Leben und bei meinen fotografischen Einsätzen immer sehr gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Damals kam diese Begeisterung für die Fotografie auf und irgendwann war mir auch klar, ich brauche unbedingt eine Unterwasserkamera. Ich hatte damals aber keine Kohle, also die habe ich natürlich heute auch nicht, aber irgendwann kam dann ein Mensch in das Geschäft, in dem ich damals gearbeitet habe, für Gebrauchtkameras.
Ach.
Und der hat so eine kleine, knallorangene Kamera dabei gehabt, die legendäre Nikonos 5.
Wer kennt sie nicht?
Ja, richtig. Eine Unterwasserkamera, natürlich auch noch mit Film. Und die kam überhaupt nicht bei uns in die Vitrine. Die habe ich sofort abgekauft und habe ihm natürlich weisgemacht, die wäre überhaupt nichts wert. Und ich glaube, er hat mir sie dann für 200 Mark oder sowas überlassen. Und das war meine erste Unterwasserkamera. Die hat mich viele Jahre lang begleitet. Und dann kam irgendwann die digitale Fotografie auf und dann wurden die Kamera viel teurer und die Gehäuse wurden teurer und dann kauft man sich noch ein Zweitgehäuse und noch Blitze und Lampen und das ist auch der Grund, warum ich heute keine Kohle habe.
Ich verstehe. Hart verschuldet wegen Kameras. Aber es heißt schon, das sind spezielle Kameras. Das ist nicht einfach irgendwie ein Spiegelreflex mit einem lustigen Gehäuse drumherum gebastelt.
Genau das ist es.
Ach was.
Das hast du völlig richtig erfasst. Das ist eine handelsübliche Kamera, die eben in ein Gehäuse gesteckt wird aus Aluminium oder Kunststoff, je nachdem, was für ein Hersteller das ist. Dann kommt vorne dran so eine Glasscheibe oder so ein Glasdom und dann geht's los.
Wie bekommst du Licht in die Szene, wenn du da irgendwie was fotografieren willst?
Entweder mit Blitzen.
Ganz klassisch, ja.
Genau, so Unterwasserblitzen, die eben natürlich auch wasserdicht gemacht werden müssen mit Kabeln zur Kamera oder eben mit starken Videolampen. Je nachdem, ob du eben filmst oder fotografierst, hast du die beiden Möglichkeiten, kannst die natürlich auch kombinieren. Aber das ist immer so ein Buch mit 7 Siegeln, da muss man viel ausprobieren und eben wieder sich viel selber motivieren und viele Rückschläge erleiden, bis man dann die richtige Belichtung findet.
Machst du mittlerweile beides, ne? Also nicht nur fotografieren, sondern auch filmen.
Genau.
Und das auch mit wo du gerade eben 30 Kilo gesagt hast, ich habe irgendwie ein Bild gesehen mit dir und einer 3D-Kamera, die aussah wie ein Kühlschrank oder so.
In der Tat war das genauso groß wie meine Waschmaschine zu Hause und wog auch so viel. Das ganze Ding wog fertig 80 Kilo.
Krass.
Das war für einen 3D-Kinofilm, den wir gedreht haben 2012. Der lief dann auch 2013 in den 3D-Kinos in Deutschland. Und die Dreharbeiten waren tatsächlich extrem spannend, wahnsinnig anstrengend, aber immer wieder lustig, wenn man unter Wasser sich da gegenseitig anschaut und einer hat davon eine Waschmaschine in der Hand, die auch noch Fotos macht. Das ist wirklich sehr ulkig. Also unter Wasser passieren sowieso immer sehr ulkige Dinge, weil man da nicht sprechen kann, versucht man das durch Lachen zu überspielen und dann läuft dann die Maske voll und so. Ich finde es unter Wasser teilweise sehr ulkig.
Was ich mich gefragt habe, wenn du dann da irgendwie mit Beleuchtung und Blitzen und so weiter romantierst, schwimmt dann nicht alles ganz schnell weg, was du fotografieren oder filmen willst, wenn du da Scheinwerfer einschaltest?
Das ist ganz unterschiedlich. Bei manchen Tieren musst du dich sozusagen von hinten anschauen, schleichen und dann im letzten Moment das Bild machen und das Tier sozusagen dann erschrecken. Das passiert aber extrem selten. Also die meisten Tiere sind sehr, sehr entspannt und wenn ich zum Beispiel mit Orcas oder Buckelwalen im Wasser bin, da habe ich gar keine Blitze oder Lampen dabei, weil die Tiere so groß sind, die könnte ich gar nicht ausleuchten. Oder sie sind eben zu weit weg, da habe ich wirklich nur meine Kamera im Gehäuse und dann wird es abgetaucht und versucht, das Beste daraus zu machen.
Musst du denn eigentlich, gut, bei Orcas, das ist wahrscheinlich wurscht, da musst du wahrscheinlich selber aufpassen, wo du hinschwimmst, denen bist du wahrscheinlich egal, aber so umgekehrt, musst du da relativ ruhig sein, wenn du jetzt Tiere beobachtest, so wie, weiß ich nicht, wenn du auf Safari unterwegs bist, also liegst du dann da auch irgendwo mal im Wasser eine halbe Stunde, bis dann die Szene kommt, die du haben willst?
Ja, das ist in der Tat so, also bei den Robben zum Beispiel auf Helgoland, da gibt es ja große Mengen Kegelrobben, die müssen sich so ein bisschen an dich gewöhnen, an manchen Tagen sind die einfach nur bockig und haben keine Lust, dann kommen sie überhaupt nicht ran. Aber an manchen Tagen, wo du dann irgendwie eine halbe Stunde auf so einem Kelpwald sitzt und wartest, irgendwann kommen sie dann und finden dich total neugierig, finden dich total spannend, sind neugierig und dann schnuppern sie eben auch an deiner Kamera und dann kann man wirklich ganz tolle Bilder machen.
Lass mal über all die Expeditionen reden, die du schon gemacht hast. Vielleicht nicht über alle 2000 Tauchgänge, hast du eben gesagt, aber über ein paar. Wo bist du schon überall auf der Welt gewesen?
Also in den warmen wie in den kalten Gewässern. Viel in Norwegen zum Beispiel, in Spitzbergen habe ich ein halbes Jahr gelebt und als Forschungstaucher gearbeitet. Also generell muss man sagen, ich liebe das Kaltwasser. Ich bin da ein großer Fan der gemäßigten Breiten oder auch des eiskalten Wassers, weil es da einfach viel exotischere Lebewesen gibt, die meisten Menschen da überhaupt nie vermuten würden. Korallenriffe, das kennt man ja, das ist die meisten Flachwasserbereiche sind dort gut bekannt.
Und es ist aber alles schön bunt an so einem Korallenriff. Ne? Das sind total verrückte Farben.
Total. Aber in den kalten Gewässern ist es, finde ich, noch viel bunter. Mhm. Weil du da eben so ein grünliches, bläuliches Licht hast, weil die Sichtweiten meistens nicht so gut sind. Und wenn du dann eben solche Seeanemonen, Seenelken oder auch Fische siehst oder kleine Nacktschnecken, die sind so unfassbar knallig gefärbt. Wenn ich die Bilder rumzeige, dann sagt immer jeder, die hätte ich irgendwo im tropischen Korallenriff aufgenommen. Aber die gibt es nicht nur irgendwo in Nordnorwegen und in der Arktis, sondern tatsächlich auch bei uns in der Ostsee.
Was sind so die spannendsten Orte oder die spannendsten Begegnungen gewesen so bisher?
Also ich glaube, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, die man da anführen kann. Mhm. Das eine ist ein Lebensraum oder ein Unterwasserreich, in das nur wenige Menschen gelangen, und zwar das der wassergefüllten Höhlen. Mhm. Da gibt es kaum Leben, sondern eben nur unfassbare Formationen in riesige Tunnel und Hallen, durch die du hindurch tauchst. Ich habe 4 Jahre lang mit meinen Freunden bin ich nach Mexiko gefahren und habe dort eine Expedition begleitet, die sich mit den Überresten der Maya dort auseinandergesetzt hat. Mhm. Und da hast du relativ flache Höhlen, aber die sind eben entstanden, als der Meeresspiegel tiefer war und als es komplett trocken war. Und mittlerweile hast du da meterlange Stalagmiten und Stalaktiten, aber das Ganze ist wieder wassergefüllt. Das heißt, du fliegst da durch eine Höhle durch. Also manchmal muss ich da die Augen zumachen, weil ich das gar nicht mehr begreifen kann, wie genial das aussieht. Das sind wirklich großartige Momente. Oder in Frankreich in der Höhle waren wir 30 Stunden insgesamt, also haben wir auch eine Nacht in der Höhle verbracht, mhm, weil man da wieder auftauchen konnte. Das sind einfach Welten, die sind mit normaler Technik überhaupt nicht zu erreichen. Also da gibt es keine Drohnen oder U-Boote, die da hineintauchen können. Da musst du wirklich selber hineingehen, hineinlaufen, hineintauchen und schwimmen, um diese Welten zu sehen. Und das finde ich einfach ein ganz lohnenswerte Arbeit, die ist extrem anstrengend, aber da kommt man an Bereiche, die man sonst im Leben nie sieht. Das wäre das eine. Ja. Und das andere sind vermutlich Kelpwälder. Die finde ich nach wie vor die gehören zu den besten Tauchplätzen, in denen ich je war.
Kannst du kurz beschreiben, was das ist?
Ja, das sind Dschungel unter Wasser. So kann man das am besten beschreiben. Mhm. Also ich habe ein Bild aus Tasmanien, da bin ich im Riesenkelpwald. Das ist ein 30 Meter hoher Wald aus Algen. Das ist wirklich wie ein Wald, durch den du mit deinem Hund spazieren gehst. Krass. Nur unter Wasser nimmst du halt irgendwie eine Robbe oder einen Fisch. Und das ist unglaublich, wie du da durchtauchen kannst. Die Pflanzen wachsen unglaublich schnell, die wogen so in der Strömung und in den Wellen hin und her. Und da schaue ich manchmal nach oben, bin einfach nur glücklich, überhaupt sowas gesehen zu haben.
Wie tief muss man da runter, damit man?
20, 30 Meter reicht völlig, weil dann hören die Pflanzen eben auch auf zu wachsen. Mhm. Und dann von dort aus wachsen sie nach oben. Und du hast eben, wenn du dich auf den Rücken legst, dann wirklich du hast ein Blätterdach über dem Kopf, wirklich eine Baumkrone, wenn du so willst. Mhm. Nur es sind halt keine Bäume, sondern eben Algen.
Hast du eigentlich manchmal Angst unter Wasser? Also wir haben eben über Wale geredet zum Beispiel. Ich meine, ne? Die sind eher nicht an dir interessiert, aber wenn die eine Bewegung machen und du schwimmst da irgendwie ungeschickt im Weg, ist vermutlich ja nicht so gut, oder?
Ist mir fast passiert in Nordnorwegen, da wo ich jetzt gerade war. Nur war das vor 2 Jahren, da war ich in einem riesigen Schwarm aus Heringen gefangen, also nicht wirklich gefangen, die haben mich einfach umschwommen. Mhm. Und hinter diesem Schwarm warteten schon die Orcas, die Schwertwale und die Buckelwale, die eben diese Heringe gefressen haben. Mhm. Und die Orcas schießen dadurch in diesen Schwarm und die Buckelwale haben eben eine viel effizientere Art des Fressens. Die reißen das Maul auf und schlucken einfach tausende Liter von Wasser in sich hinein, pressen das Wasser dann wieder raus und die Heringe schlucken sie dann runter.
Okay.
Und es gibt ein Bild, was der Skipper von dem Boot, mit dem ich unterwegs war, aufgenommen hat, und es zeigt, wie ich so als kleines schwarzes Köpflein an der Oberfläche schwimme und rechts und links von mir schießen gerade 3 Buckelwale mit geöffnetem Rachen aus dem Wasser. Den einen, den hatte ich tatsächlich gesehen, aber die 2 Wale auf der anderen Seite, ich wusste überhaupt nicht, dass sie da waren, weil die Wand zwischen mir und den Walen aus Hering, die war einfach so dicht, dass ich überhaupt keine Chance hatte, da durchzuschauen.
Krass.
Und das hätte durchaus natürlich übel ausgehen können, weil wenn man von so einem 20, 25 Tonnen Buswal da zur Seite geschoben wird, das ist sicher nicht besonders angenehm. Die Tiere haben natürlich ganz harte Kanten und Ecken und sind halt einfach nur gewaltig groß. Ich habe einfach nur den Glauben, dass viele Tiere sehr genau wissen, was sie tun. Die wollen mich ja nicht verschlucken. Ich bin ja nicht auf deren Speiseplan. Mhm. Und die machen einen Bogen um dich. Also auch gerade die Orcas, die wollen eben nur den Hering fressen und nicht mich. Deswegen haben die auch immer so ein bisschen, sind durchaus Abstand, haben einen Abstand zu mir gehabt. Hm. Das einzige Tier, das mich tatsächlich mal über den Haufen geschwommen hat, war ein Walhai. Das ist der größte Fisch auf der Erde und damit natürlich auch der größte Hai. Aber der ist völlig ungefährlich für Menschen. Der hat keine Zähne. Der frisst nur Plankton oder zum Beispiel so Fischeier, die im Ozean treiben. Und die sind, ja, also die haben vermutlich kein großes Gehirn und die sind auch noch sehr kurzsichtig. Die haben so winzig kleine Augen, die rechts und links am Kopf sind. Nee, das ist nicht fürchterlich. Mit dem Walhai geht's gut. Der hat ein glückliches Leben. Der frisst den ganzen Tag und dann taucht er wieder ab und wird riesengroß und hat kaum Feinde außer uns Menschen. Und der hat mich mal, ich glaube, übersehen. Also da war ich direkt vor seinem Maul und der kam hinter mir aus der Tiefe hoch und hat mich einfach über den Haufen geschwommen. Das gab ein paar blaue Flecke. Der hat sich wahrscheinlich genauso erschrocken wie ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber das sind so Momente, wo einem dann schon das Herz in die Hose rutscht, oder?
Nee, auf keinen Fall. Da reißt man die Kamera hoch und hält drauf.
Profi.
Nee, ich habe da unter Wasser nie wirklich Angst. Es gibt immer Momente, wo du denkst, okay, jetzt müssen wir uns wieder auf unsere Arbeit konzentrieren, gerade in den Höhlen. Da sollte man halt nicht leichtsinnig werden, weil dann passieren eben Fehler. Mhm. Aber Angst habe ich nicht. Es ist eher im Gegenteil. Wenn ich unter Wasser bin, fühle ich mich pudelwohl und auch in der Höhle. Da verstehen mich viele Menschen, glaube ich, falsch. Ich bin überhaupt kein Adrenalin-Junkie oder irgendwie ein Extremsportler. Das sieht natürlich nach Extremsport aus, aber das, was wir machen, das machen wir mit großer Vorsicht. Wir überprüfen unsere Ausrüstung mehrfach. Wir haben immer zwei verschiedene Systeme dabei. Wir können entscheiden, mit wem wir in diese Höhle tauchen, wie viel Gas wir mitnehmen und so weiter.
Aber wenn ich jetzt nochmal an so die klassischen, ich sag mal, Gefahren im Meer denke, wenn du so viel unter Wasser bist, 2000 Tauchgänge, was ist denn dann so mit dem, was wir aus dem Fernsehen so kennen, den Haien, die dann wirklich Zähne haben oder irgendwelchen giftigen Tieren oder sowas. Es gibt ja auch kleine Fische mit Stacheln und Rochen und ich weiß nicht was. Bist du da speziell abgesichert?
Nee, überhaupt nicht. Aber du hast es tatsächlich schon sehr gut zusammengefasst. Der Hai an sich ist natürlich überhaupt nicht das gefährlichste Tier. Natürlich haben die Zähne und es gibt immer mal wieder Unfälle. Nur die haben uns nicht auf dem Speisezettel. Und die halten respektvoll Abstand. Manchmal sind sie neugierig, kommen ran und schnuppern dann auch ein bisschen. Ich würde jetzt niemals irgendwie einem großen weißen Hai direkt vors Maul schwimmen und irgendwie meine Hand da reinhalten. Gut, aber das machst du auch nicht bei einer großen Dogge in Deutschland.
Ja.
Da gehört einfach ein gesunder Respekt dazu. Und du musst die Tiere eben beobachten. Und du merkst bei den Tieren, gerade bei Haien, relativ schnell, wenn die wirklich angepisst sind von dir. Also dann fangen die an, unruhig zu werden. Und dann merkst du schon, dass da so ein bisschen eine Spannung im Raum, im Unterwasserraum liegt. Und dann kann man solche Tauchgänge eben auch wieder beenden, um sich aus diesem Bereich des Haies herauszuziehen. Aber du hast es eben gerade schon gesagt, die eigentlichen gefährlichen Tiere sind die meisten Menschen überhaupt nicht kennen. Also ich kenne an Korallenriffen Leute, die einfach barfuß über die Korallen stiefeln und dann vom Strand aus dann über die Korallen laufen. Da gibt es Rotfeuerfische, die zustechen können. Da gibt es Steinfische, die mit das stärkste Gift überhaupt haben. Da gibt es kleine Konusschnecken, die sind gerade mal so daumenlang. Die haben mit das stärkste Gift, was es überhaupt auf der Welt gibt. Wenn die zustechen, dann hast du viel größere Probleme, als wenn du irgendwann mal mit einem Hai ins Wasser steigst, um den zu fotografieren.
Aber sichern kann man sich dann, also gut, ich meine, draufsteigen, wenn du irgendwie einen Taucheranzug an hast, das ist wahrscheinlich erstmal, hat so einen gewissen Schutz, aber der ist wahrscheinlich endlich, ne?
Richtig, aber deswegen versuche ich ja im Wasser immer zu schweben, sodass ich eben auch nichts berühre. Also ich werde nie irgendwie mit der Hand unter einen Korallenblock greifen, weil da verstecken sich Tiere, da könnte so ein kleiner Rotfeuerfisch sein oder eine Muräne sitzt da drin, die dir mal in den Finger zwickt. Das sind vermutlich eher Gefahren, die aus Unachtsamkeit entstehen.
Und es ist generell keine so tolle Idee, über Korallenriffe drüber zu trampeln.
Überhaupt keine gute Idee.
Wie lange bleibst du denn so unter Wasser bei so einem Tauchgang?
Also so durchschnittlich kann man schon von einer Stunde wahrscheinlich reden. Das hängt natürlich von der Temperatur und auch von der Tiefe ab. Wir haben in den Höhlen mal Tauchgänge gemacht, die gingen so knapp an die 4 Stunden.
Wow.
Das zehrt natürlich so ein bisschen an der Substanz, aber selbst da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Es gibt Leute, die machen 12, 14, 16 Stunden Tauchgänge in gewaltigen Höhlensystemen.
Und ziehen dann irgendwie 15 Flaschen mit sich runter oder was?
Genau, das ist dann so die Raumfahrt des kleinen Mannes, aber mir reicht es schon, als ich in die französische Höhle getaucht bin, da hatte ich glaube ich 6 Flaschen Menschen insgesamt dabei. Mhm. Irgendwie ein Scooter hing mir hinten am Hintern, also ein Ersatz-Scooter, so ein Unterwasserfahrzeug.
So kennt man so aus James-Bond-Filmen, ne?
Genau. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen in James-Bond-Filmen.
Stimmt, aber in den 70ern so oder 60er waren sie mal beliebt, glaube ich.
Vielleicht, ja. Und jetzt sind sie bei Tauchern beliebt. Muss irgendwie einen Zusammenhang bestehen. Und diese Tauchgänge waren natürlich echt sensationell. Da fühle ich mich wirklich wie so ein Raumfahrer. Du kannst dich kaum bewegen, kannst nur noch auf den Auslöser des Scooters drücken und dann zieht er dich eben für mehrere Kilometer durchs Wasser und irgendwann kannst du dann wieder den Kopf nach draußen stecken.
Mal ganz blöd gefragt, was machst du, wenn du dann pinkeln musst?
Oh, das ist eine gute Frage. Meine Güte, hervorragend. Habe ich neulich sogar schon mal live in einem Fernsehstudio.
Was? Da, vorgemacht? Da nicht. Nein, ernsthaft?
Also das Gepinkeln habe ich nicht vorgemacht. Aber es gibt also hervorragende Frage. Also wenn du es nicht gebracht hättest, wäre vielleicht ich noch drauf gekommen.
Die wichtigste Frage.
Die wichtigste Frage.
Ja, aber ohne Mist. Also wenn du einen Taucheranzug anhast, klar, wenn du mehr bist, kannst du ja auch mal laufen lassen. Aber wenn du einen Taucheranzug hast, dann ist das wahrscheinlich keine so gute Idee, außer dir ist kalt.
Genau, also wir müssen ja unterscheiden zwischen Nasstauchanzügen, das sind so diese Neopren-Gummi. Gummianzüge. Mhm. Da kannst du, wenn du willst und lustig bist und dich nicht vor dir selber ekelst, natürlich auch als einfach laufen lassen und reinpinkeln. Mhm. Du schwimmst da in deiner eigenen Pipi, aber du machst ihn ja auch irgendwann auf und spülst ihn wieder aus.
Ah, okay. Ja. Okay,
das fängt dann
lass mal so stehen.
Genau, das sind ja ganz normale Neopren-Gummianzüge. Also da kommt Wasser rein und das Wasser läuft auch irgendwann wieder raus. Mhm. Aber was wir eben häufig anhaben, sind Trockentauchanzüge. Und da bist du natürlich unter dem Anzug trocken. Das heißt, du hast so einen Unterzieher an. Mhm. Und früher, wenn ich Tauchgänge gemacht habe, dann stieg mir irgendwie nach einer halben Stunde, hing mir das Pipi in den Augen, weil ich einfach so dringend auf die Toilette musste. Und ich konnte nicht. Und ich habe dann vorher getrunken, weil es eben physiologisch auch wichtig ist, dass dein Körper gut hydriert ist beim Tauchen. Mhm. Aber dann gab es die Erfindung des Urinal-Pinkelventils.
Ach.
Ja. Und ich muss dir sagen, das ist die beste Erfindung, seit es die Tauchflasche gab. Weil jetzt kann ich es einfach laufen lassen. Man verstöpselt sich da mit so einer Art Urinalkondom. Es gibt es im Sanitärbereich zu kaufen und das ist eben oben nicht zu, sondern hat natürlich ein Loch und daran wird dann ein Schlauch angeschlossen und der führt dann zu einem kleinen Ventil in deinem Anzug. Das heißt, du lässt es laufen, das Pipi nimmt seinen Weg durch den Schlauch und wird dann einfach im Ozean abgelassen.
Unfassbar.
Das ist tatsächlich eines der angenehmsten Gefühle unter Wasser, weil du siehst den Leuten an, wenn sie pinkeln, weil dann haben sie so verklärte Augen, also gerade die Männer natürlich, dann halten sie dich meistens auch zurück und sagen, hey, nicht so schnell, ich muss ganz kurz 30 Sekunden und dann hängen sie so irgendwo schweben im Wasser, machen die Augen zu und lassen es einfach laufen.
Aber sie sagen wenigstens Bescheid, so, ey, ihr schwimmt mal einen Meter weiter oder so.
Ja, genau, und dann siehst du halt die Schlieren, wie sie hinten rauskommen. Nein, nicht so schlimm. Aber sehr, sehr gute Frage.
Urinal, wie Ventil heißt?
Ein Pinkelventil. So nennt man das.
Finde ich super. Jetzt, wo wir das geklärt haben.
Sehr gut.
Was war so deine aufwendigste Expedition so bisher? Du hast eben viel über die Höhlen geredet.
Ja.
Ist das schon so Höhlentaucherei? Ist das am aufwendigsten und auch am personalaufwendigsten, stelle ich mir vor?
Ja, tatsächlich. Also dieser Tauchgang in der südfranzösischen Höhle, das war schon mein Highlight, wenn es darum geht, um viel Ausrüstung zu bewältigen. Mehr Ausrüstung hatte ich noch nie bei einem Tauchgang dabei. Mhm. Und ich war auch noch nie länger so unter Wasser und eben in einer Höhle. Da waren wir ganzen Tag eben am Forschen und Laufen und haben diesen Trockenbereich der Höhle auch noch hinter dem Tunnel dann erkundet. Das war sehr aufwendig und sehr anstrengend. Ich war dann tatsächlich auch froh, als ich da wieder draußen war. Nicht, weil es da drin nicht schön war, aber weil man sich einfach dann wieder nach einer warmen Dusche sehnt und auch nach einer ordentlichen Grillparty.
Ich verstehe.
Ja, aber wenn es darum geht, um anspruchsvolle Tauchgänge, was es die Fotografie angeht, dann würde ich schon sagen, dass die Orcas in Norwegen mit das Anspruchsvollste waren, weil man da einfach wirklich, da muss alles passen, das Wetter muss passen, die Strömung muss richtig sein und du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und dann auch noch ins Wasser springen, da muss die Kamera funktionieren, deine Hände müssen nicht abgefroren sein und dann kannst du solche Fotos machen.
Wie lange bereitest du dich auf so eine Expedition vor, so im Schnitt?
Ganz unterschiedlich. Manche, wo ich weiß, okay, ich habe eigentlich die ganze Ausrüstung dabei und habe alles schon zusammen, brauche ich mich nicht mehr groß vorbereiten. Mhm. Bei den Höhlentauchgängen ist es schon so, dass man da wirklich sich vorher ganz, ganz penibel Gedanken machen muss über die Ausrüstung. Man nimmt die Sachen nochmal auseinander, es wird sozusagen geölt und gefettet, was da möglich ist, dass alles eben funktioniert. Da bereitet man sich schon ein paar Wochen vorher darauf vor.
Das hast du eben schon erzählt, dass du dich hart verschuldet hast während deines Studiums, um Unterwasserkameras zu kaufen. Wie finanzierst du dich jetzt und deine Unterwasserausflüge? Weil, ne, wir haben gerade geklärt, es ist aufwendig zum Teil, es sind mehrere Leute beteiligt und ja, das muss ja irgendwer alles zahlen, oder?
Genau. Das ist eine Vielzahl aus Möglichkeiten. Also einerseits arbeiten wir eben noch als Meeresbiologen oder eben wie mein Kollege auch als Unterwasserarchäologe. Mhm. Das heißt, wir sind ein Team aus 5 Tauchern und bieten unsere Dienste an im Rahmen oder im Reich der Wissenschaft. Das heißt, wir führen Experimente durch, schreiben zum Beispiel für die Landesämter, für Umwelt- und Naturschutz Berichte. Wir arbeiten jetzt gerade an einem Riffen in der Ostsee. Also da geht es darum, um Umweltschutz zu betreiben in diesen Gebieten. Mhm. Das ist der eine Bereich. Das ist ja ein großer Bereich, weil wir eben wirklich noch als Wissenschaftler tätig sind. Dann gibt es noch einen großen Bereich als Fotograf. Da verkaufe ich eben meine Bilder oder ich werde gebucht als Kameramann oder Fotograf. Und dann halte ich ja noch meine Vorträge, meine Live-Shows eben bundesweit oder habe auch vor 2 Jahren eine Tournee durch die Schweiz gemacht, um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, Leuten diese Bilder zu zeigen und darauf aufmerksam zu machen, was da unten alles kreucht und fleucht.
Das hast du eben schon so ganz begeistert von diesem Wald erzählt. Ja, Kelpwald, ist das richtig?
Kelp, K-E-L-P, genau.
Aha. Das ist so ein Ort, habe ich so aufgenommen, wo du gerne bist, wo du dich gerne aufhältst. Hast du auch sowas wie einen Lieblingsfisch oder Unterwasserbewohner?
Da gibt es mehrere immer wieder, die wechseln natürlich. Ich glaube, seit ein paar Monaten habe ich den Schleimaal als Lieblingsfisch.
Ich glaube, da habe ich ein Video gesehen. Das ist so ein weißes Ding, ne?
Genau, so ein pink-weißes Würstchen. Mhm. Hat kaum Augen, gehört eigentlich noch nicht mal so richtig zu den Fischen, weil es so eine ganz primitive Form ist. Der bohrt sich am Meeresboden in alles rein, was irgendwie tot von oben herunter rieselt.
Zum Beispiel
also
einen
toten Fisch oder ein Wal. Das sind immer die ersten Tiere, die dann rankommen und dieses Viech komplett zerlegen. Die bohren sich wirklich überall rein. Dieses Video, was du wahrscheinlich gesehen hast, das sieht immer sehr abstoßend aus für die meisten Menschen. Aber man muss
auch
wissen...
Auch ein bisschen faszinierend. Ja. Ja, es war ein bisschen wie ein Unfall. Ich konnte nicht weggucken. Ja.
Sehr, sehr gut, genau. Das ist so ein bisschen die Sensationsgier der Meeresbiologen, wenn sie dann sowas mal vor Augen haben. Ich habe im Studium darüber gelernt, dass diese Tiere eigentlich nur in der Tiefsee leben. Mhm. Aber jetzt hat ein Freund von mir in Norwegen die auf 20 Meter Wassertiefe entdeckt, an einer ganz bestimmten Stelle. Und daher kommt auch das Video. Und das sind natürlich begeisternde, unglaublich beeindruckende Momente als Meeresbiologe, wenn man so einem Viech mal wirklich Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und dann auch noch Fotos und Videos macht. Der ist genauso wichtig wie die Robbe oder der große Buckelwal. In der Nahrungskette hat er eben natürlich auch seine Rolle. Der sorgt dafür, dass diese Kette geschlossen wird und dass dieses ganze tote Material, was von oben herabrieselt, wieder in den globalen Kreislauf eingespeist wird.
Hm. Apropos Einspeisen, isst du eigentlich Fisch?
Ja, ich esse noch Fisch, aber am liebsten den ich selber fange an Orten, wo es eben noch genügend Fisch gibt. Also jetzt zum Beispiel gerade in Norwegen, da gibt es diese riesigen Heringsschwärme und da kann man tatsächlich Hering sehr, sehr gut selber fangen, weil man ja nur ganz, ganz wenig Fisch herausnimmt. Mhm. Und da gibt es auch noch große Populationen von Dorsch, den man zum Beispiel bei uns in der Ostsee eigentlich nicht mehr mit gutem Gewissen essen kann.
2050 könnte es mehr Plastik im Meer geben als Fische. Das haben Forscher der Ellen MacArthur Foundation mal ausgerechnet. Unabhängig davon, ob das eine valide Rechnung ist oder nicht, merkst du da was von? Also da geht es ja viel um Mikroplastik, was man mit dem Auge ja gar nicht sehen kann. Aber bekommst du da was von mit?
Ja, wir bekommen von diesem Plastik, von dieser Plastikschwemme unglaublich viel mit. Weil wenn wir mit unserem kleinen Schiffchen unterwegs sind oder auch wenn ich an anderen Orten Expeditionen mache, es gibt kaum einen Ort mehr auf der Welt, wo du am Strand nicht unglaublich große Mengen Plastik findest. Mhm. Und dieses Plastik kommt natürlich immer von uns. Natürlich ist es menschengemacht. Klar. Und du findest es auch an Stellen oder Inseln, die einfach menschenleer sind. Winzig kleine tropische Eilande im Pazifik oder in Spitzbergen, in der hohen Arktis, ein Nationalpark. Da kommt aus dem Golfstrom, aus dem Nordatlantikstrom der ganze Müll in den Norden und wird dort an den Küsten angespült. Und dieser Plastikmüll hat natürlich enorme Konsequenzen auf die Lebenswelt im Meer. Also gerade bei uns auch, das muss man gar nicht so abstrakt irgendwo in die tropischen Wälder gehen, gibt es auf Helgoland große Mengen an Plastikmüll, die Basthölpe in ihre Nester einbauen. Und das sind so kleine, dünne Fäden und die kleinen Jungtiere verstricken sich dann drin, stürzen über die Kante beim Jungfernflug und strangulieren sich. Also das ist wirklich ein großes Problem, was die Menschheit in den nächsten 100 Jahren nicht in den Griff bekommen wird. Weil dieses Plastik, was jetzt im Ozean ist, ja, das bleibt noch, so wie Tschernobyl, uns noch eine sehr, sehr große, lange Zeit erhalten.
Wie viele Sorgen machst du dir so generell um den Lebensraum Meer? Du hast gerade schon von Spitzbergen erzählt, wo du auch getaucht bist. Also im arktischen Gebiet, Klimawandel ist da wahrscheinlich auch was, was man dann mal visuell mitbekommt.
Ja.
Wie viele Sorgen machst du dir so generell um das Meer?
Also da kann man sich, glaube ich, gar nicht genügend Sorgen machen um den Ozean. Man dachte immer, der Mensch ist unbedeutend genug, damit er auf den Ozean eben keinen großen Einfluss hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sind seit Jahrzehnten schon dabei, den Ozean in einem Maße zu schädigen, das es so noch nie gegeben hat. Der Plastikmüll ist das eine, aber das größte Problem ist vermutlich der vom Menschen verursachte Klimawandel. Das führt dazu, dass die Oberflächentemperatur zum Beispiel stark ansteigt. Und letztes Jahr war ich auf den Malediven in einem tropischen Korallenparadies, aber leider ist nur noch das Tropische vielleicht vorhanden, weil das Korallenparadies ist an vielen Stellen unglaublich stark zerstört. Also ich war da im Süden dieses Atolls und da waren hunderte von Metern Korallenriff einfach nur komplett zerstört. Hat nichts mehr gelebt, keine einzige Koralle, nur durch diese starke Erwärmung, die es letztes Jahr eben gab.
Wie viel Hoffnung hast du da im Moment, dass wir das in den Griff bekommen? Vielleicht auch mit Blick auf die USA, wo es jetzt einen Präsidenten gibt, der den Klimawandel leugnet?
Das ist natürlich die größte Katastrophe, die uns passieren konnte. Jetzt noch irgendwelche mächtigen Menschen, die davon ausgehen, dass es den Klimawandel nicht gibt. Das wird in uns in Zukunft, da bin ich mir ziemlich sicher, noch gehörig in den Hintern treten, dass wir eben versuchen, uns aus dieser Natur herauszuhalten. Es sind jetzt ja schon ganz große Schäden überall auf der Welt zu verfolgen. Der Klimawandel hat Einfluss auf die ganze Welt. Nur bei uns in Deutschland ist es im Moment natürlich noch so ein bisschen abstrakt, weil wir nicht direkt am Meer leben oder mit Korallenriffen zu tun haben. Aber egal wohin du gehst, ob es in die Tropen oder in die Arktis gehst, du findest Menschen, die darunter leiden, und es wird in Zukunft eben auch noch zunehmen. Also ich weiß nicht, wohin das führen soll. Ich habe da auch tatsächlich wenig Lösungsansätze. Es gibt immer nur für kleine einzelne Probleme kannst du was tun, aber den ganzen globalen Klimawandel, das wird auch die nächsten 10, 15, 20 Jahre so weitergehen, den werden wir so im Moment nicht stoppen können.
Meeresforscher und Fotograf Uli Kunz ist zu Gast gewesen in Herrn Sonntag, und wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, surft mal vorbei auf seiner Homepage, geht auch im Trocknen. Da gibt es dann zum Beispiel die Videos, über die wir eben gesprochen haben, oder Links dazu von Tauchgängen und dem, wie heißt der Aal noch gleich?
Der Schleimaal.
Schleimaal, eigentlich ein Name, den man nicht vergessen kann. Ne? Schaut euch das Video vom Schleimaal an, das lohnt sich. Ja.
Wenn man das Video anschaut, kann man das wahrscheinlich auch nicht mehr vergessen.
Richtig. Gibt aber auch Infos, zum Beispiel auch über die Vorträge, die Uli gerade schon erzählt hat, die er hält auch in Deutschland und was er sonst noch so tut. Verlinken wir euch auf deradiowissen.de. Lieber Uli, vielen lieben Dank und viel Spaß bei allem, was du tun wirst, und viel Erfolg.
Vielen Dank ebenfalls. Tschüss.
Tschüss.
Deradio Wissen, dein Sonntag.